Assalamu alaikum und hallo. Mein Name ist Dr. Hatun Karakash, Ärztin im Bereich der inneren Medizin. Neben meiner eigentlichen Arbeit im Krankenhaus bin ich in sozialen Medien vertreten und kläre zu medizinischen Themen auf. Dabei gehört die Verknüpfung von Islam und Medizin zu meiner Leidenschaft. In Zusammenarbeit mit der AIWG, der Akademie für Islam in Wissenschaft und Gesellschaft an der Universität Frankfurt, möchte ich gerne auf islamisch-medizinische Grenzsituation eingehen und gemeinsam mit Experten aus dem Bereich Islam und Medizin diese Themen für interessierte Menschen beleuchten. Unser Motto lautet Islam und Medizin für jeden. Und ein Thema, womit wir uns heute beschäftigen werden, ist das Thema Organspende aus islamisch-rechtlicher Sicht. Organspende ist ein Thema, welches unfassbar viele Menschen da draußen beschäftigt. Das Interesse von Muslimen hat auch in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Auch für mich als muslimische Ärztin hat das Thema sehr lange beschäftigt. Die medizinische Sichtweise fiel mir nicht schwer nachzuvollziehen, denn seit über 60 Jahren ermöglicht es die Transplantationsmedizin, das Leben schwer erkrankter Menschen durch einen Organersatz zu retten. Mittlerweile gehören Organtransplantationen zu einem medizinischen Routineverfahren. Heute werden weltweit mehr als 100.000 Organtransplantationen durchgeführt. Die Transplantationen sind jedoch nur durch Organspende möglich. Allein in Deutschland stehen aktuell über 9.200 Menschen auf der Warteliste für ein Spendeorgan. 2020 gab es bundesweit 913 Organspender, die nach ihrem Tod Organe an Personen auf der Warteliste freiwillig gespendet haben. Das heißt, wir haben ein großes Organdefizit. Man bräuchte viel mehr Organe, um Menschen Leben zu ermöglichen. Allerdings fiel mir und ich denke vielen weiteren Muslimen da draußen schwer, die Organspende aus religiöser Sicht zu beurteilen. Uns fehlen seriöse, vertrauenswürdige Informationsquellen, wo wir uns Wissen einholen können, denn das meiste, was wir aktuell im Internet finden, ist nicht ausreichend wissenschaftlich belegt. Und auch viele muslimische Ärzte werden mit dieser Frage konfrontiert, ob Organspende für Muslime erlaubt sei. Ein großes Dilemma für viele Seiten, da war es mir persönlich wichtig, dieses Thema anzusprechen, über die zu wenig gesprochen wird. Daher freue ich mich, heute mit einem Fachexperten zu tun, der mögliche Antworten auf die Fragen von vielen Menschen da draußen geben kann. Dr. Martin Mahmoud Kellner schloss ein Studium der Kultur- und Sozialanthropologie, Ethnologie an der Universität Wien ab und zog dann nach Damaskus, wo er über 10 Jahre islamische Wissenschaften studiert hat. Nun arbeitet er für das Institut für islamische Theologie an der Universität Osnabrück, wo wir uns auch gerade befinden. Titel seiner Magisterarbeit lautet Islam und Medizin, Aufgaben und Grenzen von Medizin im sunnitischen Recht, und auch seine Dissertation handelt um islamische Rechtsmeinungen zu medizinischen Eingriffen an den Grenzen des Lebens. Und er hat auch ein Buch veröffentlicht zum selben Thema, welches euch ans Herz lege, wer sich tiefer mit dieser Thematik beschäftigen möchte. Ist überall zu erwerben und wirklich sehr ausführlich, und auch alle Rechtsschulen sind dabei, unbedingt lesen. Thema Organspende habe ich den Fachbeexperten hier, Herr Dr. Martin Mahmoud Kellner. Herzlichen Dank, dass du noch dich zur Verfügung gestellt hast, mit mir diese wirklich kritische Thematik durchzugehen. Vielleicht fangen wir so ein bisschen mit der Historik an, Thema Organspende. Wie präsent war überhaupt das Thema Organspende zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam und auch später, als die 4 großen Rechtsschulen sich gegründet haben? War das Thema früher gewesen?
Bismillahirrahmanirrahim. Also natürlich, die Organtransplantation, wie wir sie heute kennen, wurde erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wirklich präsent und virulent. Es war eine ganze Reihe von medizinischen Grundvoraussetzungen notwendig, damit sich diese Technik überhaupt entwickeln konnte. Einerseits natürlich chirurgische Fähigkeiten, andererseits, über das werden wir heute noch sprechen, die Thematik des Hirntods, und drittens die Entwicklung von wirksamen Immunsuppressiva, die es möglich machen, dass man so ein Organ transplantieren kann und dass der Körper dieses auf längere, auf mittelfristig nicht abstößt. Und diese Thematik, so wie wir sie heute kennen, wie gesagt, ist seit in der Mitte des 20. Jahrhunderts ungefähr wirklich aktuell und wird auch in der islamischen Rechtsliteratur besprochen, diskutiert. Wir haben tatsächlich einige Präzedenzfälle, also einige sehr, sehr frühe Texte, die in der Diskussion um die Zulässigkeit von Organspenden und von Organtransplantation eine Rolle spielen. Interessanterweise, der erste Text, den wir dazu haben, stammt aus dem 2. Jahrhundert islamischer Zeitrechnung, nämlich ein Rechtsgutachten, das Abu Hanifa zugeschrieben wird, in dem es um Zahntransplantationen gibt. Brauchen wir heute zum Glück nicht mehr. Und zwar, er hat die Frage gestellt, oder ihm wurde die Frage gestellt, oder er hat die spekulative Frage gestellt, wäre es erlaubt, wenn man einen Zahn verliert, Nummer eins, diesen Zahn an die gleiche Stelle zu reimplantieren, das heißt, einen ausgefallenen Zahn wieder zurückzuversetzen. Das war die erste Frage. Und die zweite Frage war, wäre es erlaubt, wenn man einen Zahn verloren hat, von einem Verstorbenen einen Zahn zu nehmen und den sozusagen dem Lebenden einzupflanzen, damit er sozusagen einen Zahnersatz damit bekommen hat. Und die Antwort, die Abu Hanifa sozusagen aus rechtlicher Sicht dazu gegeben hat, war, beides ist verboten. Warum? Weil aus islamischer Sicht sozusagen alles, jedes Körpermaterial, das sich vom Körper trennt, begraben werden muss, bestattet werden muss. Ja? Also selbst theoretisch müssten selbst Haare oder Fingernägel oder sollten zumindest in die Erde begraben werden, nicht einfach weggeworfen werden. Warum? Weil all diese Dinge sozusagen, also die Körperteile, Körpersubstanzen eine gewisse Würde haben. Ja? Und er hat gesagt, dieser Zahn müsste sozusagen begraben werden, aber darf nicht sozusagen wiederverwendet werden für diesen Eingriff, unter Anführungszeichen. Und natürlich, wenn das nicht erlaubt ist, dann ist es noch weniger erlaubt, einem Toten einen Zahn zu entnehmen, um den als Zahnersatz zu verwenden. Interessanterweise, seine beiden Schüler, Imam Mohammed Sheberni und Abu Yusuf, haben sich auf die gleiche Rechtsfrage bezogen und haben gesagt, das erste ist erlaubt, die Reimplantation eines Zahnes. Warum? Weil man sozusagen den natürlichen Zustand wiederherstellt, aber die Transplantation sozusagen, die vom Toten zum Lebendigen in Bezug auf diesen Zahn, ist nicht erlaubt. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges, aufgrund der Würde dieses Leichnams. Also man würde sozusagen diese Schutzwürdigkeit des Toten, auch des toten Körpers sozusagen verletzen oder den Respekt dem Toten gegenüber verletzen, indem man ihn einem Zahn entnimmt. Und das ist natürlich ein Text, der 1200 Jahre alt ist, aber dennoch in der Diskussion über die Zulässigkeit und über die Ethik von Organtransplantation eine Rolle spielt. Und wir sehen, dass diese Frage der Verletzung der Würde von Toten und diese Schutzwürdigkeit des menschlichen Körpers, lebendig und tot, in der ganzen Diskussion immer wieder eine Rolle spielt. Zugleich aber gab es ein Gegenargument, also man hat gesagt, diese Fatwa, dieses Rechtsgutachten von Abu Hanifa aus dieser frühen Zeit, müsste man deshalb nicht verwenden und wäre deshalb sozusagen in Bezug auf die heutige Diskussion völlig irrelevant, weil ein Zahn ja nichts Lebensnotwendiges ist, sondern also die Implantation eines Zahnes ist mehr oder weniger eine kosmetische Angelegenheit und aus dem Grund wäre das sozusagen kein geeigneter Präzedenzfall für die Frage einer beispielsweise Nierentransplantation. Aber wir sehen sozusagen an dieser Diskussion, dass es sozusagen schon sehr frühe Samenkörner sozusagen dieser Debatte gibt und der ethischen Diskussion gibt. Aber tatsächlich bedeutend wurde die Frage eigentlich in der Rechtsliteratur so seit den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts. Und wir sehen im Prinzip die Debatte auf mehreren Ebenen. Einerseits gibt es Muftis und Rechtsgelehrte, die sozusagen individuell dazu Gutachten herausgegeben haben zur Frage, ist es erlaubt, ein Herz zu transplantieren beispielsweise? Bis zur heutigen Zeit, in der wir zum Beispiel darüber diskutieren, ist es zum Beispiel erlaubt, und es ist eine ganz, ganz neue Technik, die, glaube ich, in den 2020 entwickelt wurde, ist es erlaubt, eine Gebärmutter zu transplantieren, damit eine Frau, die auf diesem Weg kein Kind bekommen kann, selbst ein Kind gebären kann. Ja, das sind Fragen, die sich heute stellen. Also die eine Sache ist individuelle Person, also Individuen, Personen, Muftis, Rechtsgelehrte forschen sozusagen, erforschen aus rechtlich normativer Sicht eine bestimmte medizinethische Thematik und schreiben darüber ein Buch oder eine Fatwa oder wie auch immer. Die zweite Ebene war die von Rechtsgremien. Also es gibt so es gibt in jedem Land eigentlich so Gremien von Muftis, von Rechtsgelehrten und Gelehrten, die einfach zu einer bestimmten Frage sich versammeln und einfach den Staat quasi auch beraten. Ja. Sollte man in die Gesetzgebung dieses Landes beispielsweise das Hirntodkriterium akzeptieren? Oder sollte man die Transplantation von Verstorbenen, die Explantation von Organen Verstorbenen zulassen und so weiter. Und die dritte Ebene ist die Ebene von Predigern. Auch heutzutage sehr viel von Internetpredigern. Also wir finden im Internet zahlreiche Fatwas, die zum Teil auch sehr abstrus sind, von Menschen, die halt einfach im Internet im Namen des Islams sprechen und dementsprechend auch dann irgendwie medizinische Fatwas herausgeben und sehr, sehr gern auch zur Organtransplantation. Und diese ganze Diskussion findet noch dazu auch in einem Raum statt, der natürlich auch politisch in gewissem Sinn aufgeladen ist. Also viele islamische Länder haben ein Ausmaß entwickelte Transplantationsmedizin. Ja? Beispielsweise Saudi-Arabien, Iran, auch die Türkei haben sehr, sehr gut entwickelte Transplantationsprogramme. Jetzt stellt man sich vor, man lebt in einem Land, in dem sich die Regierung bemüht, Transplantation zu fördern. Und man wäre jetzt ein Mufti, der aus religiösen Erwägungen der Meinung ist, Transplantation sei religiös gesehen problematisch. Dann gibt es natürlich eine gewisse Spannung zwischen einem Programm und zwischen einem politischen Programm und einem Rechtsgutachten. Und das kann durchaus problematisch sein. Beispielsweise, es gibt eine Geschichte, die ganz interessant ist. König Hussein von Jordanien ist ja an einer sehr, sehr schweren Krebserkrankung gestorben und hat die letzten, glaube ich, 10 Jahre seines Lebens so eigentlich in Amerika verbracht, so von einer Chemotherapie zur anderen, natürlich die beste damals verfügbare medizinische Behandlung genossen, ist dennoch an der Krankheit gestorben und hat dann in seinem Testament, es wurde verlautbart, der König hat in seinem Testament seine Organe dem Volk vermacht. Ja? Aber es hat so eine bestimmte Signalwirkung, so diese Signalwirkung, so Organtransplantation wird sozusagen zu einem Symbol von Altruismus, zum Symbol von Nächstenliebe, so gesellschaftliche Solidarität und so weiter. Und das ist ein Kontext, der natürlich auch den Diskurs mitbestimmt. Also wir müssen einfach sehen, dass diese Diskussion nicht in einem politisch nicht ganz neutralen Raum vor sich gehen.
Letztendlich, ich glaube, das kommt ja auch bei den Menschen an, weil es gibt wirklich viele Menschen da draußen, die sich diese Frage, und dazu gehören halt auch Muslime, ob Organspende erlaubt ist, weil man das von außen mitbekommt, ja, sei es dann durch Werbung, sei es vielleicht auch Betroffene, die selbst ein Organ brauchen oder vielleicht Einzelpersonen, die sich mit Organspende auseinandergesetzt haben. Und ich glaube, dass wir da schon auch sehr großes Interesse bei Muslimen jetzt aktuell sehen. Und deswegen ist halt auch hier, ich weiß nicht, ob wir diese Frage letztendlich richtig beantworten können. Darum soll es eigentlich in diesem Gespräch heute auch gar nicht gehen, sondern ich würde gerne von dir wissen, es gibt ja zwei Lager. Also es gibt ja einmal die Ja-Sager und einmal die Nein-Sager zur Organspende. Und was sind die Argumente zum Beispiel von den Personen, die sagen, Organspende ist nicht erlaubt. Nur damit man so ein bisschen die Vorstellung hat, was man sich in diesen Rechtsgutachten, die ja über Jahrhunderte hinweg jetzt, du hast ja ein Beispiel mit Abu Hanifa erzählt, aber es gibt ja jetzt auch neuere Rechtsgutachten, die trotzdem Nein sagen.
Also in Wirklichkeit in der Landschaft der islamischen Gelehrsamkeit oder der Rechtsgelehrsamkeit gibt es relativ wenige wirklich Ja-Sager und relativ wenige wirklich Nein-Sager, sondern in Wirklichkeit geht es eigentlich immer und auch in der europäischen Medizinethik geht es bei Organtransplantation immer um eine Abwägung von Rechtsgütern. Also Organtransplantation ist aus rein ethischer Sicht und eben auch aus religiöser Sicht von Grund auf einmal problematisch. Problematisch heißt aber jetzt nicht, dass wir dagegen sind, aber es gibt Aspekte, die wir problematisieren müssen. Ein Aspekt davon ist, und der wichtigste, ist der Aspekt des uneigennützigen Eingriffs in die Integrität des Körpers. Das heißt, der Spender und die Spenderin haben nichts von der Verletzung ihres Körpers. Das ist etwas, was wir einfach ganz nüchtern mal feststellen müssen. Also ein Organspender stimmt einem Eingriff zu, ohne selbst davon zu profitieren. Jetzt sagen wir, im Prinzip ist ein chirurgischer Eingriff, hat im Prinzip immer das Ziel, diesen Menschen zu helfen, diesen Menschen einen bestimmten Nutzen zu bringen, einen bestimmten Benefit zu bringen. Ja? Ein Organspender, sei er lebend oder tot, hat nicht, also Tod ist im abstrakten Sinn, aber hat nichts davon. Ja? Und das ist sozusagen das größte, das kritischste Moment in der Organtransplantation. Ja? Darf ich einen Körper öffnen, um einem anderen Menschen zu helfen? Das ist natürlich in Bezug auf Lebensspende, die jetzt nicht sehr relevant ist in der heutigen Diskussion, aber dennoch ist es natürlich das Hauptargument. Aber es ist auch in Bezug auf die postmortale Spende dennoch wichtig. Warum? Weil auch in jeder europäischen Gesetzgebung hat ein Leichnam eine bestimmte Art von Würde. Also Leichenschändung ist etwas, was im Prinzip weder ethisch akzeptabel ist, noch gesetzlich sozusagen unproblematisch wäre. Ja, also es gibt sozusagen das Prinzip, dass man einem Leichnam eine gewisse Art von Würde zuspricht. Und die wird natürlich sehr, sehr unterschiedlich definiert. Im Islam wird sie sehr, sehr hoch angesehen, im Judentum übrigens auch. Es wird davon ausgegangen, dass ein toter Körper im Prinzip sehr, sehr sanft behandelt werden muss. Wir kennen es von der Totenwaschung. Ja? Also ein Leichnam wird gewaschen und man soll sich bemühen, dass das Wasser weder zu warm noch zu kalt ist, um den würdevoll zu behandeln. Und natürlich, ein Eingriff in den Körper, eine Entnahme von Organen, ist jetzt zunächst einmal kein würdevoller Eingriff. Und das ist eine Problematik an der Organspende, die eigentlich in jeder Medizinethik thematisiert wird. Ja, der uneigennützige Eingriff in die Integrität des Körpers. Das zweite Argument in der islamischen Diskussion zu diesen Themen ist die Frage der Verfügungsrechte in den Körper. Und das ist ein sehr spezifisch religiöses Argument, nämlich die Idee, der Körper ist eine Leihgabe und der Körper gehört nicht dem Menschen, sondern ist eine Amana, ein anvertrautes Gut, welches quasi zurückgegeben werden muss, welches bewahrt werden muss. Und der Vergleich aus unserem Alltagsleben, der das deutlich macht, was man damit meint, ist der Unterschied zwischen einer Eigentumswohnung und einer Mietwohnung. Und eine Mietwohnung ist sozusagen etwas, was ich habe das Recht, es zu verwenden, ich habe das Recht, im Prinzip zu tun, was ich mit der Wohnung will, aber ich dürfte nicht sagen, aus altruistischen Motiven, aus Nächstenliebe, nehme ich jetzt die Türen raus, zerhacke das Holz und schenke es meinem Nachbarn, der Brennholz braucht. Das darf ich einfach nicht. Warum? Weil die Wohnung schlicht und einfach nicht mir gehört. Und dieses Argument war vor allem in den späten 60er Jahren eigentlich, also als sozusagen die Transplantationsmedizin wirklich begonnen hat, größere Folge. Die erste Herztransplantation war, glaube ich, 1968. Und in dieser Zeit, also kurz danach, wurden in Ägypten die ersten großen Fatwas herausgegeben. Und zum Beispiel ein sehr, sehr einflussreicher ägyptischer, eigentlich Tafsir-Gelehrter, nämlich Mohammed Mutawalli al-Sharawi, hat eine Fatwa herausgegeben, wo er gesagt hat, Organtransplantation ist verboten. Warum? Aufgrund dessen, dass ein Mensch seinen Körper nicht besitzt und von daher nicht das Recht hat, etwas von seinem Körper sozusagen zu veräußern. Ich kann nicht schenken, was mir nicht gehört. Und wenn man jetzt zurückdenkt an diese Zeiten, die er gesprochen hat, muss man natürlich sagen, Organtransplantation war damals ein Experiment mit sehr ungewissen Ausgang. Das heißt, die Erfolgsaussichten von Organtransplantation zu der Zeit waren sehr, sehr, sehr gering. Und im Laufe der Zeit wurde sozusagen dieses Prinzip, das Prinzip des Nicht-Eigentumsverhältnisses zum Körper einerseits und andererseits das Prinzip der toten Ruhe, der Würde des toten Körpers relativiert zugunsten der Erfolgsaussichten von bestimmten Organtransplantationen. Und diese Rechtsgüterabwägung ist etwas, was eigentlich in der ganzen islamischen Diskussion immer wieder vorgenommen wird und bringt uns zu einer groben Orientierung einmal, in der wir Folgendes sagen. Es gibt Arten von Transplantation von Körpersubstanzen, die völlig unproblematisch ist. Dann gibt es Kategorien von Transplantationen von Körpersubstanzen, die so, wo man sagt, es gibt eine Tendenz zu ja, aber es ist noch ein bisschen Grauzone. Und es gibt bestimmte Arten von Transplantationen, die eindeutig verboten sind. So. Wenn wir beginnen mit dem, was ist eindeutig erlaubt, also worüber gibt es Konsens, dass es unproblematisch ist, das ist vor allem die Bluttransfusion. Es ist zwar keine Transplantation im engen Sinne, aber es ist der Transfer von Körpersubstanzen. Die Bluttransfusion in allen Fällen ist völlig unproblematisch. Warum? Weil es sozusagen dem Spender, wenn er es sozusagen im Rahmen dessen macht, was medizinisch noch empfehlenswert ist, also wenn er nicht jeden Tag einen Liter Blut spendet oder so, ist die Entnahme von Blut sozusagen auch aus Sicht der traditionell islamischen Medizin etwas, was als gesund gilt. Wir kennen die ganzen Techniken, diese abführenden Techniken, Blut zu mindern, damit neues Blut sozusagen Aderlass schröpfen in einer sehr abgeschwächten Form, aber all das gibt es. Ja. Aber im Prinzip geht man davon aus, dass sozusagen die Blutspende letzten Endes was Gutes für den Spender ist und für den Empfänger auf jeden Fall lebensrettend sein kann. Also das ist etwas, auch Blutplasmaspenden sind hier völlig unproblematisch.
Ich glaube auch bei diesem Punkt, weil ja Blut sofort wieder sich regeneriert. Also genau. Der Körper merkt, wenn plötzlich ein Liter Blut weg ist und dann produziert er sofort nach. Genau. Ne?
Und die Idee, das ist halt eine humoralpathologische Idee, die auch in Europa sehr, sehr lang vorherrscht, weil auch jetzt durch Alternativmedizin wieder ein bisschen in Mode kommt, ist diese Idee der Körpersäfte und des Gleichgewichts der Körpersäfte im Gegensatz zur solidarpathologischen Theorie, dass sozusagen Krankheiten immer in festen Geweben sind. Das ist halt die Idee, die sich in der modernen Medizin eher durchgesetzt hat. Aber wir sehen diese ganze Idee von ableitenden Verfahren, Blut rauszunehmen, schlechte Säfte rauszunehmen und so weiter, ist etwas, was in der griechischen Medizin natürlich und auch später in der arabischen Medizin sehr, sehr beliebt war. Und dadurch hat man auch immer gesehen, dass Bluttransfusion, solange sie eben im Maßen bleibt, nicht schädliches ist. Und aus dem Grund ist es völlig unproblematisch. Übrigens auch, das ist ein Diskussionspunkt, der also manchmal aufgebracht wird, wie ist das sozusagen zwischen den Religionen? Darf ein Muslim von einem Nicht-Muslim Blut oder umgekehrt und so weiter? Also ich kenne keine einzige Fatwa, in der das irgendwie problematisiert wird.
Der Mensch ist Mensch. Der Mensch ist Mensch, genau. Vielleicht nochmal, wenn wir schon mal jetzt bei Erlaubnis sind, wie ist es dann? Eigentlich musst du ja dann auch die Stammzelltransplantation.
Auch die ist völlig unproblematisch.
Weil letztendlich, man zieht etwas ab und das bildet sich ja halt, wie gesagt, nach.
Genau.
Ne?
Genau. Also regenerierbare Körperteile, Körpersubstanzen sind relativ unproblematisch. Auch zum Beispiel die Teilleberspende, die ja heute relativ...
Auch Regenerationspotenzial. Genau. Das heißt, man schneidet etwas raus und das bildet sich sofort wieder nach. Also im Gegensatz zu anderen Organen, die dann, wenn sie sich einmal bilden, dann regenerieren sie sich nicht nochmal. Ne? Dazu gehört Gehirn, Herz.
Also wir haben jetzt darüber gesprochen, dass es sozusagen den Bereich gibt, der quasi unproblematisch ist. Dann gibt es auf das andere Extrem, wäre der Bereich, wo wir sagen, das ist eindeutig verboten. Als eindeutig verboten gilt, dass Organe entnommen werden, ohne eine rechtlich oder eine auch ethisch annehmbare Zustimmung. Ja? Das heißt, beispielsweise einem Lebenden wird ein Organ entnommen, der dem gegen seinen Willen, ja, oder ohne seinen Willen, nicht nur gegen seinen Willen, sondern auch ohne seinen Willen. Ja. Beim Toten gibt es große Diskussionen darüber, wer sozusagen diesen Willen, wer zustimmen muss. Muss es der Tote sein, der testamentarisch zugestimmt hat, oder müssen es die Angehörigen sein, oder kann es unter Umständen auch der Staat sein? Also Staat im Sinn von das Gemeinwesen. Mhm. Ja. Also darf ein toter Körper verletzt werden aus einem übergeordneten gesellschaftlichen Interesse? Die Antwort ist meistens ja. Beispielsweise im Medizinstudium, Leichen zu öffnen für Pathologiekurse, für Sezierkurse und so weiter. Das wird im Allgemeinen als erlaubt angesehen. Warum? Weil es ein übergeordnetes kollektives Interesse gibt, dass es in einer Gesellschaft, in einem Gemeinwesen ausreichend Ärzte gibt, die gut ausgebildet sind. Ja? Gut. Es war jetzt keine Transplantation, aber es geht einfach um diese Frage der Verletzung der Würde eines Verstorbenen. So, und dazwischen haben wir sozusagen Grauzonen, das heißt Dinge, wo wir sagen, da gibt es Diskussionen darüber. Es gibt tatsächlich über die Zulässigkeit von beispielsweise, also von diesen weit verbreiteten Organtransplantationen wie Nierentransplantationen, Lebertransplantationen, Lungentransplantationen, es gibt dazu Diskussionen. Wir können nicht sagen, dass es sozusagen völlig unproblematisch ist aus theologischer, aus normativer Sicht, aber es gibt eine große Tendenz und einen relativ breiten Mainstream in der Rechtsgelehrsamkeit, dass die Transplantation von Organen, die entweder Leben rettet oder sehr, sehr großes Leid lindert bzw. verhindert, erlaubt ist, unter der Bedingung, dass es eben eine wie immer geartete Zustimmung des Spenders und Spenderin gibt. Das ist so der Mainstream. Aber wie gesagt, es ist die Gegenargumente sind meistens die, dass wir sagen, einerseits uneigennütziger Eingriff, also die Verletzung der Körperintegrität, ohne davon Nutzen zu haben. Und zweitens bei posthumen Organspenden die Frage der Totenwürde. Aber zugleich haben wir viele sehr, sehr starke Pro-Argumente. Nämlich,
bevor du einmal kurz zu Pro kommst, es gibt ja auch dieses Gegenargument, wo es heißt, ich glaube, es gibt ja einen Hadith, wenn man einen Knochen eines Toten bricht, ist es so wie wenn man eines Lebenden bricht. Das ist ja ein Hadith, der mir jetzt so einfällt, also Aussprache des Propheten. Und dann gibt es dann auch den Hadith, der Tote verspürt einen Schmerz ebenso wie der Lebende. Wie sind dann diese beiden Hadiths? Weil das sind ja auch Argumente für ein Nein. Was kannst du dazu sagen?
Der erste Hadith, der genannt worden ist, ist ein Hadith, der von Aisha, der Ehefrau des Propheten, überliefert wurde. Und sie sagt, der Prophet sagte, dass das Brechen der Knochen eines Toten ist so wie das Brechen der Knochen eines Lebendigen. Und hier gibt es sozusagen eine sehr, sehr breite Diskussion darüber, was bedeutet dieses so wie? Heißt es ist auf allen Ebenen gleich, dann wäre es natürlich sehr, sehr problematisch. Und da würde dann dieser Hadith ins Spiel kommen, über den du, der ein sehr, sehr schwacher Hadith ist, dass der Tote ebenso Schmerzen empfindet wie der Lebendige. Aber es wäre sozusagen für posthume Organspenden sehr, sehr problematisch, wenn ich davon ausgehen würde. Die stärkste Interpretation dieses Hadiths ist die, dass es einen Kontext dazu gab. Nämlich, es wäre so gewesen, dass der Prophet zu einem Friedhof gekommen ist und da war ein Totengräber und der hat sozusagen Knochen gefunden und um die sozusagen, wir würden heute sagen, leichter entsorgen zu können, hat er diese menschlichen Knochen gebrochen. Und der Prophet sagt zu ihm, das Brechen der Knochen eines Toten ist so wie das Brechen der Knochen eines Lebendigen. Das heißt, er macht ihn aufmerksam, dass diese Knochen Würde haben. Diese Würde sinnlos zu verletzen, ist ebenso wie die Würde eines Lebenden zu verletzen. Das heißt, tu das nicht. Also ein Toter, sowohl als Leichnam als auch in seinen einzelnen Körperteilen, ist sozusagen mit Würde zu behandeln. Aber die Meinung dieses großen Mainstreams von Gelehrten und Gelehrten, die sagen, Organtransplantation ist dennoch erlaubt unter den genannten Bedingungen, ist die, dass wir sagen, ja, es gibt diese Würde, aber die Interessen von lebenden Menschen, die zum Beispiel keine Niere haben und alle zwei, drei Tage zur Blutwäsche müssen, ist stärker und ist dem übergeordnet. Ja, und so sozusagen wird es einfach relativiert. Und das ist eben das, was wir von einer Rechtsgüterabwägung sprechen, die in der hiesigen in der hiesigen Medizinethik genauso gemacht wird und üblich ist.
Mich beruhigt die Aussage, weil ich damals im Medizinstudium, als wir an den Leichen waren und dann auch sezerniert haben, also sprich Sachen rausgeschnitten haben, natürlich haben wir das mit voller Würde gemacht, aber diese Vorstellung, dass jemand die ganze Zeit etwas spürt, das hat mich als Medizinstudenten wirklich psychisch auch sehr belastet, muss ich sagen. Ja, also deshalb hätte ich mir gewünscht, dass ich sowas vorher gewusst hätte, weil ich habe mir versucht dann immer das zu verdrängen, um nicht darunter psychisch zu leiden. Und das ist auch ein Thema, womit sich auch viele muslimische Studenten beschäftigen. Also ist das wirklich, darf ich das so in diesem Sinne? Ja, und von daher beruhigt mich so ein bisschen diese Aussage, dass zum Beispiel halt diese Leichenöffnungen für bestimmte höhere Zwecke, dass das in Ordnung ist und dass man diese Leichtigkeit auch in dem Interesse, dass man halt ja, medizinisches Wissen sich aneignet, indem man ja, die öffnet, die Anatomie betrachtet, dass das letztendlich nicht problematisch ist.
Im Ausmaß des Notwendigen, im Ausmaß genau. der Notwendigkeiten, das ist ganz, ganz wichtig. Also wenn es ähnlich effektive Wege gäbe, Anatomie zu lernen, dann müsste man darauf verzichten. Und ich habe mal von einem Medizinstudenten gehört, in Heidelberg studiert, dass dort jetzt mittlerweile sozusagen irgendwie Modelle von des menschlichen Körpers zur Verfügung stehen, die so ausgefeilt sind, dass man sozusagen an denen gleich gut lernen kann wie an
Tatsachen. Auf jeden Fall, weil letztendlich die Personen, die das ja auch ihren Körper zur Verfügung stellen für die Medizin, die spenden das ja letztendlich. Und wir hatten das so, dass wir zum Beispiel insgesamt zwei PrEP-Gruppen, also Präparationsgruppen, eine Leiche geteilt haben. Also sprich, die Leichen wurden über ja, ein Jahr halt, wir hatten immer dieselbe Leiche gehabt und das wurde dann geteilt. Ne? Also weil einfach auch nicht so viele Leichen zur Verfügung stehen. Aber man hat das versucht dann nicht das für ein paar Monate oder so, sondern wirklich, dass zwei Gruppen, sechs Personen, also sprich 12 Personen, eine Leiche sozusagen begutachtet und präpariert haben. Also ja klar, gab es schon so Situationen, wo ich dann dachte, okay, muss man nicht alles. Aber jetzt wäre es, glaube ich, es ist gut und interessant zu wissen, wie der Körper an sich auch von innen drin aussieht. Also, aber klar, das ist nicht vergleichbar mit richtigen Büchern, ne? Also muss man schon sagen. Ne?
Aber beispielsweise jetzt, wenn es zum Beispiel darum geht, Ausstellungen zu machen, ja? An denen Menschen sozusagen echte plastifizierte Leichen zum Beispiel sehen, das wäre etwas, was so in der Mainstream, im Mainstream Islam sozusagen nicht erlaubt wäre. Warum? Weil es keine Notwendigkeit gibt. Das reine ist Neugierde. Ja? Ja, ist genau. Vielleicht toll zu sehen, aber es bedeutet sozusagen dem Wohl der Menschheit nicht viel. Und,
ja, kommen wir nochmal zu dem Punkt, der halt für die Organtransplantation spricht, aus islamisch-rechtlicher Sicht. Was sind weitere Punkte, was in den Fatwas thematisiert wird?
Im Wesentlichen wird der Auftrag oder die religiöse Pflicht thematisiert, Leiden zu lindern, wenn das möglich ist. Ja? Und wenn wir heute wissen, dass beispielsweise durch eine Nierentransplantation sehr, sehr großes Leid gelindert werden kann, dann ist das ein Argument, um bestimmte andere Gründe, die sozusagen dagegen sprechen würden, wie zum Beispiel die Würde des toten Körpers, abschwächen. Ja. Der Auftrag, der in einem Hadith formuliert wird, sucht nach Heilung. Ja, sucht nach Heilung. Und das sind so Dinge, die hier angeführt werden, und die einfach für die Transplantation sprechen.
Mir fällt dazu ein, zum Beispiel Nierentransplantierte, man stellt sich das mit dieser Dialyse, Blutwäsche einfach vor, aber das ist für die wirklich sehr, also sie sind körperlich, geht es denen wirklich, also jede Dialyse ist eine körperliche Belastung, eine psychische Belastung, und das geht ja bei einigen Jahren lang so, und die können auch gar nicht so wirklich am Leben teilhaben, die müssen alles organisieren, also sprich Reisen müssen sich auch so organisieren, dass sie halt nur in Länder reisen können, wo sie auch direkt an einer Dialyse sein können. Also die sind schon sehr beeinträchtigt. Ne? Also jetzt nur zusätzlich zu dem zu sagen. Es gibt ja auch diesen, was ich dann auch gelesen habe, die Aussage im Koran, wer ein Menschenleben rettet, der rettet die gesamte Menschheit. Das wird ja auch als pro.
Tatsächlich. Das ist ein Aspekt dessen, dass man sagt, Leiden soll verhindert werden, Leben soll wie noch irgendwie möglich gerettet werden. Genau.
Ich glaube, die meisten, die sich wirklich diese Frage stellen, ob man Organtransplantation zustimmen sollte, habe ich das Gefühl, dass es ja darum geht, dass man ja etwas Gutes tun will. Ja? Also sprich, ich möchte ja mit meinen Organen vielleicht 5, 6 weiteren Menschen ein Leben ermöglichen. Ich hatte dann mal einmal so eine Umfrage auf meiner Instagram gemacht, ob sich Menschen schon mal diese Frage gestellt haben, und da haben über 70% mit Ja geantwortet tatsächlich. Aber ich glaube, irgendwie nur 30% davon hatten wirklich einen Organspendeausweis. Also das heißt, irgendwie ist diese Bereitschaft da, aber irgendwie ist halt auch so eine Grauzone, ich glaube, wo viele Menschen stehen. Also jetzt nicht nur Muslime, sondern halt auch Nicht-Muslime, wo man sich die Frage stellt, möchte ich wirklich meine Organe spenden oder nicht?
Ja, ich glaube, es ist nicht eine schwierige Frage. Und ich glaube, es ist eine Frage, die man in aller Ruhe stellen sollte, aber ohne in irgendeiner Weise Druck auszuüben. Also in vielen Ländern dieser Erde gibt es Gesetze, die Lebensspenden innerhalb bestimmter Verwandtschaftsgrade verbieten. Warum? Weil wenn wir Lebensspenden zulassen und sagen in der Familie, was natürlich genetisch gesehen wesentlich einfacher wäre, im Normalfall, entsteht unter Umständen ein sozialer Druck, der die Freiwilligkeit eigentlich ad absurdum führt. Und dieser Druck kann genauso auf nationaler Ebene entstehen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, einerseits, also einfach, wir müssen einfach feststellen, dass Organspende auf einem informierten Konsens basieren sollte, aber niemals auf einer quasi auf einem gefühlten sozialen Druck oder gesellschaftlichen Druck oder einer Art von kollektiver Verpflichtung, weil das ist es nicht. Ja? Und das ist natürlich etwas, was die Möglichkeit der Organspende hat natürlich aus uns allen potenzielle Spender gemacht. Und eine Bioethikerin schreibt, durch die medizinische Möglichkeit der Organspende entstand sozusagen ein Netz von sozialen Verbindlichkeiten, die es das früher nie gegeben hat. Nämlich bin ich jetzt verantwortlich, dass heute noch jemand Dialyse braucht. Mhm. Ja? Und das ist nicht etwas, was durchaus problematisch ist und was man sehr, sehr gut überlegen muss. Mhm. Und ich denke, ja, also auch in islamischen Communities sollte das Thema bekannt gemacht werden, sollte Diskussion offen geführt werden. Ich glaube, es sollten Pro und Kontras dargestellt werden und letzten Endes jedem Menschen die individuelle Entscheidung gelassen werden. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Also man versucht auch auf bestimmten, also zum Beispiel auf Verbandsebene in Deutschland, so dieses Muslime machen Werbung für Organspende. Ich halte es für in gewissem Sinn problematisch, weil man damit so zwischen den Zeilen vermittelt, eigentlich sind wir alle verantwortlich dafür und es ist doch die beste Tat, die wir tun können. In Wirklichkeit, es ist etwas, was ethisch gesehen, es ist ein problematischer Eingriff und es kann sein, dass ich mich dazu entscheide zu sagen, ich mache es, ich bin mir der Probleme bewusst und stimme dem zu. Sehr schön. Und es gibt Menschen, die sagen, ich möchte keinen Organspender ausweisen. Auch das ist zu respektieren.
Ich glaube, es gab auch gerade Angehörige von Transplantierten, entscheiden sich dazu, weil sie einfach sehen, was für Leid dahinter steckt. Ein Gespräch kann ich mich noch erinnern, da hat eine Person gesagt, ich möchte ja auch selbst ein Organ. Also warum soll ich denn auch nicht spenden? Ja, also auch ich überlege jetzt auch aus islamisch-rechtlicher Sicht, wenn ich weiß, ich bin zum Beispiel jetzt nierenkrank und bei Niere hat man nochmal die Form von Dialyse, also als Zwischenlösung. Aber wenn ich weiß, dass diese Transplantation mir vielleicht ein langes Leben schenkt und wir wissen, dass auch Transplantation mittlerweile sicher ist, müsste ich ja eigentlich auch verpflichtend diesen Weg ja gehen. Wir hatten ja halt die Diskussion im Bereich der Palliativmedizin, wo wir ja diese verschiedenen Kategorien der Behandlung hatten. Wenn ich weiß, dass eine Transplantation sicher ist und das eine Möglichkeit gibt und ich diesen Weg gehen kann, also man ist ja dazu verpflichtet, müsste ich dann halt mir auch gleichzeitig diese Frage stellen, auch ein Organ spenden zu wollen? Hast du verstanden ungefähr, was ich meine?
Müssen wir im Prinzip nicht. Das ist keine primäre Verpflichtung. Warum? Weil noch immer, also wir sagen, Leiden soll gemindert werden, Leben soll gerettet werden, aber nicht mit allen Mitteln. Weil wenn ich, also ich, wir dürfen uns, oder wir, also aus islamischer Sicht noch in aktuellen Bioethik-Diskussionen, wir beschränken uns nicht auf eine rein utilitaristische Sicht, in der wir sagen, wenn etwas Nutzen hat, muss es gemacht werden. Warum? Weil wenn ich einfach nur von Nutzenmaximierung ausgehe, komme ich auch in Bezug auf die Organtransplantation sehr, sehr schnell an Grenzen, an die niemand kommen will. Nämlich, ich sage jetzt, ich habe hier 10 Menschen, die unterschiedliche Organe brauchen. Ja? 2 Menschen brauchen eine Niere, ein Mensch braucht ein Herz, ein Mensch braucht eine Lunge und so weiter und so weiter. Und ich habe hier einen gesunden Menschen, der all das hat. Aus einer reinen, aus der Sicht der Nutzenmaximierung wäre es jetzt sinnvoll, diesen Menschen als Organspender zu nehmen, sein Leben zu beenden und diese Organe an die 10 anderen zu verteilen. Würde Nutzen maximieren. Aber niemand würde dem zustimmen. Warum? Weil es eine ethische Grenze gibt. Ich kann sagen, okay, das Menschenleben von 10 ist doch mehr wert als das Menschenleben von einem. Aber dennoch sagen wir, dieses eine Menschenleben ist gewissen Sinn heilig und schützenswert. Und hier sind Menschen, die zwar leiden, aber wenn wir keinen ethisch vernünftigen Weg finden, denen beizustehen, dann müssten wir halt einfach diese Krankheit akzeptieren und müssen wir das Leiden akzeptieren. Und das ist eigentlich das Prinzip, das hinter diesen ganzen Überlegungen steht. Also wir sagen nicht, ja, es ist doch selbstverständlich, wenn das mir jemanden nützt, dann muss ich es doch machen. Nein. Wenn ich der Meinung bin, ich sozusagen aus religiöser Sicht, ich darf, es gibt ein bestimmtes religiöses Gebot, das mir sagt, ich darf es nicht, dann würde sozusagen das niemandem nützen. Ist das klar?
Wenn sich eine Person jetzt für die Organtransplantation entscheidet, gibt es aus islamisch-rechtlicher Sicht dann aber Bedingungen, wie zum Beispiel, was mir einfällt, gibt es also Spenden, die man auf gar keinen Fall machen sollte, also sprich aus dem Körper heraus. Ja, also gibt es irgendwie gewisse Bedingungen, die ein Organspender, also ein möglicher Organspender beachten sollte, wenn er sich dafür entscheiden sollte?
Also wir sprechen jetzt von 2 verschiedenen Dingen. Wir sprechen im Prinzip zunächst einmal von der Lebensspende und dann von der posthumen Organspende. Bei der Lebensspende ist es relativ einfach. Warum? Weil es kommen einfach nur, jetzt abgesehen von der Bluttransfusion, kommen nur sehr, sehr wenige Organe in Frage. Es kommt die Teilleberspende in Frage, es kommt die Nierenspende in Frage. Es ist nicht sehr viel. Also eine Herzspende kommt nicht in Frage, eine Lungenspende kommt nicht in Frage. Insofern, es geht im Prinzip, die große Bedingung wäre immer, dass der Empfänger und die Empfängerin das wirklich lebensnotwendig braucht, oder eben großes Leiden damit gemindert wird und dass die medizinischen Erfolgsaussichten vernünftig hoch sind, also sie hoch genug sind, dass man sagt, es rechtfertigt diesen Eingriff. Es gibt dann auch in Bezug auf Lebensspenden, gibt es eine Diskussion, zum Beispiel bei Nierenspenden, man sagt, okay, ein Mensch kann mit einer Niere leben, gibt es ein theologisches Argument dagegen, warum hat Allah dann 2 Nieren erschaffen? Das war nicht zum Spaß. Ja. Aber also, es ist nicht etwas, was völlig umstritten ist. In Bezug auf die Totenspende ist es natürlich so, in der Praxis jetzt, dass man eigentlich nicht wirklich entscheiden kann. Das heißt, beispielsweise in Österreich gilt ja die Widerspruchslösung. Das heißt, jeder Mensch ist potenziell Organspender, es sei denn, er widerspricht der Organentnahme. Und hier ist, und es wird juristisch durchaus problematisiert, ist im Gesetz die Rede von ein oder mehreren Organen. Und die Frage ist, was heißt denn mehrere Organe? Und die Praxis ist aber die, dass eigentlich, also wenn ein Organspender da ist, dass im Prinzip alles verwendet wird, was irgendwie verwendbar ist. Also es wird einfach, also ein Mensch wird sozusagen, also es klingt jetzt sehr brutal, weil also der Körper wird mehr oder weniger ausgeräumt, so weil einfach viele Substanzen in der Transplantationsmedizin wichtig sein können. Insofern hat man diese Entscheidung nicht mehr wirklich. Es gibt da einige so kritische Stellungnahmen zur gängigen Praxis in der Transplantationsmedizin, wo sich Angehörige beschweren, die gesagt haben, okay, ich stimme zwar dem zu, aber ich stimme dem zu, dass meinem Sohn, dem verstorben ist zum Beispiel, nur eine Niere entnommen wird und dass darauf dann keine Rücksicht genommen wurde, sondern dann eine Multiorgan-Explantation vorgenommen worden ist.
Also in Deutschland diskutiert man ja auch so diese Widerspruchslösung. Es gibt es ja nicht nur in Österreich, ich glaube in Spanien ist auch so und Frankreich meine ich. Und in Deutschland wurde es, glaube ich, zuletzt 2018 oder 2019 mal thematisiert im Bundestag. Das wurde dann halt dagegen gesprochen. Aber was ich sehr, sehr interessant finde, ich hatte auch in meinem Instagram auch Österreicher gebeten, dass sie da abstimmen, ob denn alle in Österreich diese Widerspruchslösung kennen. Ja, und da haben 60% Nein gestimmt. Also so, dass man das auch, ich habe mir vorgestellt, dass gerade in diesen Ländern dann noch mehr dieses Thema präsent ist. ist aber gar nicht so. Tatsächlich wird das kurz mal in Schulen angerissen. Das war's. Also da war ich sehr erschrocken, um ehrlich zu sein. Ich habe wirklich gedacht, da läuft sehr, sehr viel Aufklärung. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch Probleme mit sich bringen kann, wenn man darüber nicht klar kommuniziert und auch mit den Familien so problematisch sein kann.
Also die Widerspruchslösung ist die transplantationsfreundlichste Variante der hinsichtlich der gesetzlichen Lösung, wie man sozusagen über Leichname verfügen kann. Gleichzeitig natürlich ethisch gesehen die problematischste, weil Menschen selbstverständlich sozusagen als Organspender anzusehen, ist etwas, was an sich problematisch ist. Und zu sagen, okay, Sie haben das Recht, dem zu widersprechen, ist natürlich im Prinzip richtig, aber der Informationsstand auch in der österreichischen Bevölkerung ist sehr, sehr niedrig, ist auch statistisch nachgewiesen. Und dritte Problematik ist ein territoriales Recht. Das heißt, theoretisch könnte eigentlich jeder, der auch in Österreich nur sozusagen einen Verkehrsunfall durchfährt, als Organspender gelten. Ja? Und das ist natürlich, all das ist aus ethischer Sicht durchaus problematisch.
Eine Frage, die ich mir auch stelle und ich denke auch viele andere Muslime, die sich zum Beispiel für eine Organtransplantation entscheiden, meine Organe werden entnommen. Ja? Wie ist es dann, wenn ich dann halt im Jenseits aufstehe? Also ich denke, das ist auch klingt zwar ein bisschen komisch, aber fehlen mir dann diese Organe? Oder deswegen gibt es ja auch Leute, die zum Beispiel nicht an den Augen spenden wollen. Also das habe ich tatsächlich mal gehört, weil sie vielleicht diese Vorstellung haben, dass man ohne Organe dann eigentlich auferstehen müsste. Ja, weil wir ja Muslime glauben, dass wir eigentlich das Leben nach dem Tod das richtige Leben ist. Und muss man Angst haben, dass man es einem Organ fehlt? Ich glaube, das ist halt sehr schwierig zu beantworten, aber letztendlich ist es ja ein Körper, was jetzt hier verwest. Es bleibt zwar etwas übrig an Knochen oder so, aber eigentlich im Jenseits entsteht doch alles wieder.
Ja. Also Nummer eins, natürlich der Glaube an die körperliche Wiederauferstehung ist das, was natürlich im Islam sehr, sehr breit anerkannt ist und was eigentlich der Glaubensinhalt ist, die körperliche Wiederauferstehung. Aber zugleich ist dieses Argument, von dem du sprichst, in der medizinethischen islamischen Literatur überhaupt nicht präsent. Also ich habe keine einzige Fatwa gesehen, in der dieses Argument wirklich in die Diskussion eingebracht worden ist. Sondern ich glaube, das hat eher mit Volksglauben zu tun. Ich meine, jeder Mensch stirbt doch an einem körperlichen Defekt. Ich meine, wir sagen, im Arabischen sagt man, es gibt so eine Redensart, die Gründe für den Tod sind viele und der Tod ist einer. Also der Tod ist das, was diese Entscheidung Gottes, das Leben jetzt zu beenden, aber gleichzeitig sind die Formen und die Krankheiten und Defekte, in denen wir sterben, sind vielfältig. Aber jeder Mensch stirbt letzten Endes äußerlich gesehen an einem körperlichen Defekt. Gut, was heißt das für die körperliche Auferstehung? Nichts. Weil, wie du sagst, der Mensch wird nach islamischem Glauben wieder in eine körperliche Form gebracht. Und egal was ihm fehlt, man ist fähig, ihn sozusagen in vollkommener Form wieder auferstehen zu lassen.
Meine letzte Frage ist, was empfiehlst du Menschen, die sich nicht entscheiden können? Trotzdem irgendwie das Gefühl haben, ja, Organe spenden oder nicht spenden. Was kannst du so mit auf den Weg geben? Ich meine, du beschäftigst dich ja auch schon länger mit dieser Thematik, bist bestimmt sehr vielen Menschen begegnet, die sich für oder gegen Organspende entschieden haben. Hast du vielleicht auch selbst Gedanken darüber gemacht? Gibst du irgendwas uns mit?
Also ich glaube, es ist sinnvoll, sich mit dieser Thematik zu beschäftigen, sich mit der Möglichkeit wirklich bewusst auseinanderzusetzen und dann möglichst ohne gesellschaftlichen Druck, in welche Richtung auch immer, eine ruhige, reife Entscheidung zu treffen. Es ist keine Entscheidung, die schnell getroffen werden muss. Man kann sich auch beraten mit Menschen, die sich auskennen, wie auch immer. Wir haben im Islam ein Gebet, das Istikhara-Gebet, das Gebet der guten Entscheidung. Auch das kann man sozusagen durchführen und hier sozusagen um eine gute, reife Entscheidung bitten. Und das ist das, was ich empfehlen kann.
Ja, das mit dem Istikhara ist wirklich ein sehr schöner Ergänzung. Was auch vielleicht auch ganz sinnvoll ist, in dem Sinne, was ich noch so mitgeben möchte, sprecht auch mit euren Familien drüber, über solche, weil es gibt tatsächlich Menschen, wo ich gedacht habe, die würden sich zum Beispiel nie dafür entscheiden sich tatsächlich dafür. Und Personen, wo man glaubt, die werden sich sicher entscheiden, dass sie sich dagegen gesprochen haben. Weil früher oder später, falls mal so eine Situation kommt, dann kommen Mediziner auf die Angehörigen zu und fragen, wenn es keinen Organspendeausweis gibt, würde diese Person die Organe spenden wollen. Spricht offen, das sind zwar unschöne Themen, aber das sind so Dinge, die man mindestens einmal mit seiner Familie besprochen haben sollte. Ja, damit würde ich jetzt erstmal hier beenden. Ich bedanke mich bei dir und auch bei dem Islamischen Institut für Theologie Osnabrück, dass wir die Räume hier nutzen durften, und bedanke mich jetzt schon mal fürs Zuhören. Herzlichen Dank.